Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschrap basiert. Heute am Start, Mann, Macher, was kann man noch sagen? Entrepreneur, wie man 20 zu 21 sagt.
Neue Subline bei Instagram-Profil.
So, DJ Kids So Fly ist am Start, checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Supervisor ist die neue epische Firma, müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken. Es wird sehr, sehr interessant. Wir haben auch gerade schon gequatscht. Haben wir ein Loredana-Projekt gespoilert? Ja, hast du gemacht, ne?
Leicht, ja.
Okay, gibt's jetzt alles hier, also ab geht's.
Viel Spaß.
Big FM Podcast.
Es wird Zeit. Also gib mir ein Mic. Das ist der Pop. Hört ihr? Es wird Zeit für Wort, das Rap die Stimme erhebt.
Yeah. Deutschrap rasiert. Mit Reese.
So, schön, endlich mal wieder Business Talk. Die illegalen Geschäfte, das ist gut. Handy anlassen, sehr gut, Herr Notausgang. An dieser Stelle. Quatsch. So, wir sitzen mit dem Mann der Legende da, DJ slash Businessman slash, was machst du denn noch alles mittlerweile?
Weiß ich selber nicht.
So, weißt du, Kids So Fly, wer nicht auf dem Schirm hat, muss man auf jeden Fall abchecken. Aber ich glaube, mittlerweile haben sich genug Leute auf dem Schirm, also so auch nicht die, in unserer Bubble stattfinden so, sind sie so, hey, was geht, check mal einen Vertrag.
Immer wieder mal ja, aber ich war schon immer gerne so auch ein bisschen mal hinter den Kulissen, deswegen bin ich da nicht so aus, dass mich jeder kennt und sieht und macht.
Das ist ja gar keinen Bock drauf, ne? Die ganzen Jahre nicht.
Nee.
Das ist unglaublich. Alright, wenn man dich nicht auf dem Schirm hat, warte, wir müssen ja mal zurückspulen. Also, wann hast du eigentlich angefangen aufzulegen? Das hatten wir noch nie.
Exakt gesehen in der Jugend auf Schuldiskos mit vier CD-Wechsler und Turm noch und Virtual DJ, aber auf Kids to Fly Basis so 2013, 14, sowas.
Das ist auch das Club-Game gerockt, ne?
Genau. Schön aus dem Süden heraus, in Ulm angefangen.
Und dann damals schon Meyers?
Meyers gab es schon, ja. Ich habe aber in Sukasa meine Anfänge gehabt. Da war auch DJ Theresa, die Big FM-Legende Beispiel. Die hatten wir da auch immer zu Gast. Also ich hatte das Glück, im Sukasa-Club eigentlich so die besten DJs zu hören. Das war eigentlich mein großer Vorteil, glaube ich. Von der anderen Seite aus, weil ich da gearbeitet habe. Und da war halt jede Woche echt immer einer der besten oder eine der besten DJs am Start. Genauso auf elektronischer Basis. Mhm. Ich erinnere mich noch so Kalkbrenner und sowas. Da waren die Leute auf den Schultern. Also war schon zweistöckig im Club. Aber genauso halt, wie gesagt, Hip-Hop-Legenden von Beast-In-Partys über Big FM-Partys und so weiter. Hatten wir schon immer sehr gute DJs da.
Ja, stimmt. Das lief früher schon. So Casa war schon ein nice Spot.
War safe. War sehr gut.
Ja, und dann ging es auf Umwege. Fast.
Gar nicht auf Umwege, eigentlich auf geplante Wege. Ich bin dann aus Ulm weggezogen, bin nach Frankfurt gegangen, habe dort Marken- und Trendmanagement studiert.
Okay.
Und währenddessen halt dann in Frankfurt angefangen, so ein bisschen reinzusteppen, DJ-mäßig. Habe da dann an den kleinen Clubs irgendwie angefangen, wurde da auch mal gut gefördert von DJ Dawid zum Beispiel.
Ja.
Eine Frankfurter Legende.
Grüße.
Mittlerweile.
Ja.
Der hat mich da so ein bisschen ins Game reingebracht und den richtigen Leuten vorgestellt oder zumindest mal gesagt, hey, ist ein guter DJ hier. Und dann ging es auch da immer so ein bisschen über Agenturen in Frankfurt. Und dann war ich auch irgendwann mal im Aslaks-Camp gelandet.
Okay.
War dann mit Generation Aslak waren so meine Deutschrap-Anfänge mit Sofian, Asimemo, Nimo noch zu der Urzeit, auch viel mit Nimo aufgelegt am Anfang, Shows gemacht, hier und da mal für Hafti eingesprungen, wenn mal da die DJs nicht konnten. Also waren dann dieser 385i und Aslaks-Camp-Kreis, da, wo wir dann einfach so ein bisschen hin und her geswitcht haben mit anderen DJs. Und ja, und dann so während dem Studio und langsam Richtung Ende ging es dann in Richtung Bowie. Also da hatte ich dann durch sehr, sehr witzige Zufälle den Kontakt zu Bowie. Durch Lukas damals, mit dem habe ich zusammen studiert in Frankfurt. Er kam dann auf mich zu, hat gesagt, hey, ich habe hier einen krassen Künstler. Hast du Bock für den vielleicht DJ zu machen? Du bist doch schon erfahren und am Start. Ja, und dann kam Bowie zu einer Party in Frankfurt, wo ich aufgelegt habe. Hat dort Flaschen kaputt gemacht, Gläser kaputt gemacht, Leute rumgeschuckt, um denen mal beizubringen, wie man richtig feiert. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Ich wusste schon gleich, okay, hier gehen auf jeden Fall 3 Laptops kaputt in den nächsten Jahren. Aber ja, so haben wir uns kennengelernt und dann war das Arsch auf Eimer mit Bowie und so. Seit da war ich dann in den letzten 5 Jahren eigentlich. Ich habe jeden Auftritt mit ihm gemacht, außer einen.
Aha.
Da hat mein Bruder geheiratet, da konnte ich nicht. Aber ansonsten haben wir einfach jeden Auftritt zusammen gemacht in 5 Jahren.
Jesus, Alter. Okay, das war das noch die Bowie-Capo-Zeit? Ganz
kurz danach, genau. Kurz danach, er hat ja erst die Capo-Zeit, dann war ja kurz Stille um ihn herum, hatte sich irgendwie neu formiert, neu angegangen. Und dann fing es an mit drei Farben, mit dem Album Drei Farben Haus. Mhm. Vorher waren wir dann auf Tour mit 187, Support-Tour, Contra-Support-Tour. Dann Drei Farben Haus, dann Festival-Tour und dann kam Was du Liebe nennst ein Jahr später. Und dann ging es ja Vollgas los und haben wir in 5 Jahren 3 Deutschland-Touren gespielt, ein paar Festival-Touren. Krank. Genau. Und gleichzeitig ging es halt auch an KMN dann. Also KMN war ja dann auch so ein bisschen in dem Dunstkreis. Und da habe ich dann auch die ganzen Anfänge mitgemacht, habe den Leuten so in Anführungszeichen eigentlich so mit denen geprobt und beigebracht, wie man das Mikrofon hält. Und bis heute noch mit den Jungs unterwegs, arbeite viel mit denen für die ganzen Live-Geschichten und sind super Jungs. Also sowohl Granit als auch Gassan, Ali genauso, Miami auch, bis heute noch mit dem hier und da unterwegs. Also immer sehr gut mit den ganzen Leuten zusammengearbeitet. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es macht, also abgesehen von dem Kopfschmerz nebenbei, macht es
auch Spaß. Ja, die Kopfschmerzen, die muss man halt ertragen zum einen, aber es sind ja auch meistens so positive Stresskopfschmerzen, weil man sich halt so irgendwie in diesen ganzen Strudel dann auch irgendwo findet, seine Position und das immer so mitmacht. Aber auf der Ebene vom Stresspegel, klar, gehört halt dazu.
Ja. Ja, wann hast du denn so für dich entdeckt, dass gerade, ich meine, Businessstruktur, klar, aus dem Studium und sowas ist ja nur der logische Step, weißt du, was ich meine? Aber was war so für dich der Aufhänger, dass du gesagt hast, komm, guck mal, vielleicht können wir hier mehr als ein paar lustige Gigs und sowas machen, vielleicht können wir da was richtig Fettes draus machen, was ja im Endeffekt auch geworden ist. Ja.
War zum einen natürlich das Netzwerk, wo ich drin war, um Bowie herum. Das zum einen natürlich, dass man da auch sieht, okay, es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Sachen, die du erledigen kannst, beziehungsweise arbeiten kannst, aufgrund von deinem Studium und der Erfahrung, die ich so ein bisschen mitbringe zu dem Zeitpunkt. Aber ja, eigentlich ging das Hand in Hand. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich mich eigentlich so um 5, 6, 7 Künstler kümmere und mit denen auf der kreativen Basis eigentlich alles abwickel, produziere, die ganzen Live-Shows, was können wir besser machen, was können wir cooler machen, was spricht für uns, wie können wir die ganze Sound auf die Bühne bringen, wie können wir den Vibe auf die Bühne bringen. Und dann bist du halt auch die ganze Zeit bei der Entstehung dabei in den Studios. Dann weißt du, okay, krass, das nächste Album wird so und so. Da können wir auch das und das daraus machen. Und das ist dann diese Brücke, die ich so irgendwann dann businessmäßig auch geschlagen habe, zu sagen, okay, eigentlich bin ich so die Brücke zwischen Entstehung im Studio und das dann mit Fans auf der Bühne präsentieren. Ja. Die ganze Brücke zu schlagen von der Kreation bis zur Produktion, das war dann so eher mein Ding. Und dann irgendwann habe ich es halt auch sozusagen auf den Schreibtisch gebracht, kombiniert mit dem Studium, war das dann so eigentlich fast der klare Move zu sagen, okay, man bringt diese ganze kreative Geschichte auch vom Schreibtisch aus so ein bisschen.
Sollte man meinen, aber du weißt ja, wie die Realität für viele aussieht, dass sie dann irgendwann sagen so, boah, das Live-Game ist schon geiler und was juckt mich ein Schreibtisch so.
Ja.
Aber es geht halt Hand in Hand.
Auf jeden Fall. Man muss sich darauf natürlich selber so ein bisschen abstecken und sagen, okay, wo will man hin zum einen und zum anderen, wie du schon sagst, man kann auch in Anführungszeichen, jetzt nicht negativ gemeint, aber darauf hängen bleiben.
Ja, klar.
Und sagen, okay, ich bin jetzt Star-DJ und das war's jetzt so in dem Fall. Ist auch geil auf jeden Fall. Gibt es auch viele Beispiele, die das dann so durchziehen. Für mich war das dann irgendwann klar so, okay, irgendwann muss ich das Ganze mal zu einem anderen Ding oder zumindest zu einer zusammenbringen.
Ich finde, es ist aber, also ich muss sagen, so aus meiner Sicht, das ist immer ein Mehrwert, weißt du, wenn du sowas machst, weil es hat halt, du hast halt viel mehr Zugriff dann. Also gar nicht so als Kontrollfreak gemeint, sondern einfach so, okay, du weißt halt, wie es da aussieht und was umsetzbar ist. Richtig. Und weißt du selber, bist mit einem Künstler im Studio und der erzählt dir irgendwas von der 3D-Wende und im besten Fall ein Hologramm und du sitzt halt da und denkst so, yo, pack mal tief in den Geldbeutel.
Richtig. Erstens das ist immer gut, so die erste Welle zu sein, dem Künstler irgendwie eine Realität zu geben, was möglich ist. Da hast du auf jeden Fall recht, das auch zum einen. Und zum anderen, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das macht halt in dem Business, vor allem im Hip-Hop-Business, so viel Sinn, sehr nah am Künstler zu sein, wenn es um die Bühnenshow und die Performance geht. Weil man erlebt halt immer wieder, durch das, dass halt lange Strecken Deutschrap nicht aktiv war in den Plattformen, in der Showwelt, sage ich mal, landen halt dann in Anführungszeichen Gangster-Rapper oder zumindest sehr stark aus dem Hip-Hop geprägte Künstler, landen dann auf irgendwelche Bühnen, die mit Brands kooperieren Und dann steht halt da 40, 50-Jähriger, no hate jetzt, aber irgendein Typ, der halt nichts mit Hip-Hop am Hut zu tun hat und versucht dann einem Hip-Hopper zu sagen, wie es am besten nach einer Pop-Show-Entertainment roten Faden laufen sollte. Und das, denke ich, sollte auf jeden Fall mal im Game so ein bisschen gewechselt werden. Und die Künstler fühlen sich auch wohler, wenn sie mit Leuten zusammenarbeiten, die von Grund auf verstehen und wissen, was der Film ist. So.
Ja, ich glaube, also wir sind ja gerade halt so dadurch, dass halt so viele daran mitverdienen wollen, was ja echt wirklich so eine Sache ist, verschwimmt es halt oft. Ich meine, man merkt es ja auch so bei dem einen oder anderen Künstler, der sich halt für was anderes plötzlich verschreibt und so, was gar kein Hate ist. So. Ja. Ich denke mir auch so, Bro, manchmal nimm halt die Kohle mit. Wir wissen, dass es ein Cash-Game ist.
Ja.
Dass die Fans da kurz ausrasten, anderes Thema, aber ne, lass den Mann doch essen, weil die letzten 5 Alben hast du halt auch nicht gekauft. So. Das ist halt immer so ein Knackpunkt.
Auf jeden Fall, also das ganze Cash-Thema kann man halt echt so ein bisschen mit beobachten von der Wurzel aus, wo es jetzt wieder so den großen Bang gegeben hat für Deutschrap. So irgendwie, ich glaube, der kam auch so 2016, denke ich mal. Ehrlicherweise muss man da auch so die ganzen Big Hits wie Kokaina und sowas mitzählen, ohne mein Team und so weiter. Das so diese ganzen 1-2 Jahre um 2016 herum war schon so der Style so ein bisschen angeprägt und wieder erkennbar, dass es auch Massen erreicht sozusagen.
Yeah.
Dass diese neue Generation das hört. Und ab da hat man halt gesehen, okay, es kann in alle Richtungen gehen und überall ist Cash zu holen. Dann steigen halt in der Businesswelt die ganzen Marken mit ein, die davor irgendwie, keine Ahnung, Avril Lavigne vermarktet haben oder so. Und dann musst du halt irgendwie mit den ganzen auf den Nenner kommen und diese ganze Welle irgendwie formen. Das ist sehr spannend zum einen. Zum anderen ist es dann aber auch nervig, wenn man sieht, so, okay, hey, ihr macht's alle nur noch fürs Cash. Yeah. So, als ein kleiner Oldschooler in mir verliert man da so ein bisschen den Glauben auch zu sagen, hey, eigentlich ging es doch darum. Eigentlich ging es darum, was zu sagen und zu zeigen, dass du auf der Bühne genauso stark wirst wie im Studio. Yeah. Das ist eigentlich so. Für mich war das immer die Grundessenz von einem krassen Star, dass er wie auf Platte klingt, live, wenn nicht besser.
Ja.
Und dir einen geilen Live-Moment gibt. Und wenn du halt jetzt nur noch auf den Plattformen überall super performst und man dich nur aus dem Handy kennt oder aus dem Internet sozusagen, dann ist da so ein kleiner Gap.
Es ist ein Riesengap. Also ich persönlich finde das ein Riesengap. Ich meine, also auf Festivals so. Weil das Ding ist halt immer, was weiß ich, hab die Jungs ja auch hier sitzen oder was auch immer, du genauso. Und dann siehst du ihn auf einmal auf der Bühne und bei manchen, ne, kein Hate, aber wobei eigentlich ist es schon Hate, wo ich mir denke, so, Bro, war aber auch ein bisschen anders geplant, ne? Die letzte halbe Stunde.
Absolut.
Keine Energie, kein Bock.
Absolut. So. Und das ist ehrlicherweise, so dumm es klingt, aber das hängt so stark mit einer ganz kleinen, mit einem ganz kleinen Faktor ab.
Mhm.
Die nehmen sich einfach keine Zeit, sich hinzusetzen und zu proben.
Ja. Yeah.
So, gerade die ganzen Künstler, die sehr viel releasen und dann einfach kalt in Anführungszeichen auf die Bühne gehen, weil die sich denken, ja, ist ja wie im Studio. Mm. Ich höre mich ja in den Ohren so gut wie möglich. Tune ist drauf.
Ja. Yeah.
Also wird es ja so sein.
Nein.
Und so ist es halt echt nicht. Und das ist so ein bisschen, da fehlt so einfach, wie schon gesagt, da fehlt so diese Lücke und diese Brücke, dass man sagt, hey, nimmt mal genauso viel Geld in die Hand für eure Performance, wenn man sich auf Netflix reinzieht, dass Beyoncé 6 Monate für einen Auftritt probt, 6 Monate lang für eine 90-Minuten-Show. Warum tust du dann als Rapper, der 50 Auftritte hat, nicht mal 2 Wochen dafür richtig proben und dich mal mit sich selber und mit dem ganzen Szenario mal beschäftigen? So.
Mhm.
Aber dafür bin ich ja da.
Ja, ich wollte auch meinen, ey. Ja, Aufbau. Du hast ja davor schon ein bisschen mehr gemacht. Ich meine, so wer es jetzt bis 13 kann, der weiß wahrscheinlich schon, es geht natürlich auch in Richtung Zusatzgeschichten und.
Mhm.
Wie ist das Game für dich da? Oder was war so dein Antrieb da? Was hast du dir gedacht, dass du das erste Mal gedacht hast, so, okay, jetzt kommt hier noch ein Label ins Spiel, jetzt kommen hier 1000 Millionen Sachen um die Ecke?
Der Antrieb war auf jeden Fall, dass das Gute bei Two Sides von Anfang an war, dass die echt Künstler an sich gerissen haben oder gesigned haben, die diesen Anspruch hatten, auf der Bühne auf jeden Fall zu überzeugen. Also, ob es jetzt die KMN-Jungs sind, ob es Bowie ist, ob es Loredana ist, ob es Reezy ist, auch, die hatten alle von Anfang an den Anspruch, auch live geil zu klingen. Das war so meine Inspiration bei dem Label immer, angeführt von Bowie natürlich, der für mich nach wie vor auf jeden Fall im Rundpaket der Beste in Deutschland ist, einfach. Und das war so die Inspiration von mir, auch da immer am Start zu sein, das Ganze mitzumachen, mit den Künstlern zu arbeiten. Das so auf der ganzen kreativen Ebene war das immer fett. Und businesstechnisch ist es natürlich auch explodiert im Label. Und da gab es dann auch 10.000 neue Aufgaben und neue Leute, die dazukommen. Was auch geil ist, jeder macht so sein Ding da und jeder hat seine Aufgabenfelder. Deswegen war das an sich für mich auf jeden Fall eine geile Zeit.
Okay. Ja, aber ich meine, weißt du, das mit Live und sowas, das ist bei einem Label halt immer schwer. Oder beziehungsweise ich finde es schwierig auf der Ebene, ich weiß nicht, das kannst du besser sagen, aber so bei den Majors merkst du immer so, ja, okay, du bist jetzt da, okay, geh mal auf Tour. Und der Typ hat keine Ahnung, was passiert. Wegen einem Streaming-Hit, der im Studio halt entstanden ist. Und dann, weiß nicht, hat er ein Mikro in der Hand und steht da und yo.
Ja. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst einfach Full Playback auf die Bühne und reißt ab, weil du halt komplett in Off-White angezogen bist und alle denken, das ist der krasseste Typ. Dann reißt du halt auf Full Playback ab, was auch voll okay ist, wenn es in Amerika gemacht wird. Aber erstens sind, was viel nicht auffällt, auch die neuesten amerikanischen Künstler trotzdem fit auf der Bühne, wenn es drauf ankommt. Die reißen dich auf jeden Fall viel mehr mit, als wenn du jetzt da leicht unsicher rumläufst auf Full Playback. Und das andere ist halt, gute Majors, gute Label haben dann eben diese Brücke oder diese, gerade diese Management-Leute, die das nachvollziehen können, wissen, okay, das und das gehört dazu, live zu performen und so weiter. Deswegen, ja, also man dreht sich eigentlich letztlich um den gleichen Kreis. Man sollte halt einfach so ein bisschen in der Live-Branche, gerade jetzt nach Corona, hat man ja eh die Möglichkeit, es neu zu definieren. Die Leute haben 2 Jahre keine Shows gesehen. Also wenn du jetzt zurückkommst und das Gleiche machst wie vor 2 Jahren, dann hast du geschlafen, auch wenn du im Studium viel, Studio viel abgeliefert hast.
Ja. Glaubst du, das ist was ganz Interessantes, das schwirrt mir schon eine ganze Zeit durch den Kopf. Glaubst du, dass im Moment, weil ich meine, klar, ein paar reden davon, hey, das war eine Bubble, jetzt ist sie geplatzt, eben, es läuft nicht mehr, bla 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 bla. Meine Theorie ist ein bisschen, dass das Live-Game gefehlt hat, weil man hat die Charaktere nicht mehr gesehen und wir sind halt eine Kultur, die lebt von den Charakteren eher, was jetzt auch, keine Ahnung, ein Elektro-DJ oder so, ist kein Hate, alle Farben oder wie sie alle heißen, die sind vom Charakter, weißt du, nicht so interessant wie unsere Jungs, weil die, ja, du weißt selber.
Voll.
Glaubst du, es ist ein Grund dafür, dass es jetzt gerade so ein bisschen am Stagnieren ist?
Ich habe, um ehrlich zu sein, das Gefühl, dass es klar bis jetzt stagniert ist, weil einfach von außen so viel Sachen mitgespielt haben.
Aufs Apfel.
Aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt wieder losgeht. Also man merkt, dass die Clubs Bock haben, dass das Publikum Bock hat. Aber wie schon gesagt, das ist auch so von den DJs genauso gedacht von mir. Du hast jetzt die Möglichkeit eigentlich, was Neues zu zeigen, neu zu erziehen. Genauso wie wir damals bei den krassen DJs aufgeschaut haben und gedacht haben, oh, krass, der spielt jetzt so und so einen Sound. Das ist halt eh nochmal so ein ganzes Thema für sich, dass du halt heutzutage als DJ nicht mehr derjenige bist, der das zeigen kann, was er zeigen will, sondern du bist, es wird verlangt, dass du die Top 50 von Spotify halt auch zockst, weil die Leute sonst enttäuscht sind.
Genau.
Und jetzt hast du doch die Möglichkeit, wenn die Leute jetzt gezwungen sind, neu wegzugehen in die Clubs und wenn gute Booker im Club sind, sagen, hey, wir buchen jetzt den und den. Ja. Dann spiel doch genau was ganz anderes und Neues. Weil dann gehen doch die Leute raus und denken sich, hä, warum hat er jetzt nicht wie jeder andere das und das gespielt?
Ja.
Das sollte eigentlich die Magie vom DJ sein, die komplett verloren gegangen ist durch das Streaming-Ding und durch das, dass jeder Zugang zu jedem Song der Welt hat, hast du halt nicht mehr deinen Plattenteller dabei oder deinen Laptop, wo du dir denkst, fett, ich habe Sachen runtergeladen, die es gar nicht mehr gibt.
Ja, die Magie ist sowieso weg. Aber ich muss sagen, ich finde, also im Moment, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Dinge habe ich gespielt? Ich glaube 10, 12, 13, keine Ahnung, so lange wie wir dürfen. Es ist so ein bisschen, die Leute sind so ein bisschen abgeschreckt von neuem Sound, weil natürlich auch so, es fehlt, hey, wie verhalte ich mich in einem Club? Klingt übel lächerlich, aber es ist so.
Ist so, ja.
Wenn du
wie
dann merkst,
dazu?
So, ja, Mann. Genau, das ist, es ist echt so, was muss ich machen? So, du feierst es, du bist so, oh nice, das ist die neue, I don't know, Luciano-Nummer oder Baby Keem. Bei Baby Keem sind alle massiv überfordert.
Was ich zum Beispiel bei dem Thema sagen muss, das liegt mir auch auf dem Herzen, deswegen nutze ich das jetzt, wenn ich schon hier sitze. Ich finde es zum Beispiel überkrass kacke, wenn man im Club anfängt, Kreise zu machen und dann, dass die sich da alle einrennen und moschen im Club.
Schwierig.
Ich weiß nicht. Ich weiß, dass es die neue Feierkultur ist und ich will mein Ausrasten und meine Euphorie so zeigen, dass ich jetzt hier Leute umrempel. Ist völlig okay. Ich liebe es auf jedem Festival. Es ist der Charakter von dem Festivalsleben für mich. Aber diese Kultur, dass man in Club geht, geile Musik hört, geile Drinks hat, Leute kennenlernt, neue Leute kennenlernt, man hingeht, weil der hingeht und so weiter. Das ist so für mich der Gedanke vom Club gewesen, zum einen. Und zum zweiten, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe es nicht, warum man im Club moschen muss und da Leute halb verletzt. Da tanze ich doch lieber mit einer schönen Frau oder mit einer weniger schönen Frau und beschäftige mich damit, was ich später mache oder was, ob ich nächstes Wochenende wiederkomme.
Ja.
Also das ist no hate, aber eigentlich
ist schwierig.
Also im Club, ich erinnere mich an die Zeiten früher, wo man ausgerastet hat, aber dann hat man Flaschen hochgehoben und alle sind durchgedreht, ja, einfach so, aber stimmungsmäßig durchgedreht. Aber dieses Moschen im Club, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein sehr, sehr starker Gegner da.
Also ich muss 50-50, Hardcore-Moschpitz sage ich auch, nein, das ist Schwachsinn, dieses, ja, Durchdrehen, was noch, weißt du, dieses Crunk, Lil Jon-mäßig,
ja,
durchdrehen, das war cool,
ja,
weil das hatte noch was mit Feiern zu tun,
ja,
aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mir fehlt es auch, wenn es zu verhalten ist,
ist stimmt,
alle so ein bisschen auf Stock im Arsch sind und oh, es muss cool für Instagram aussehen, aber ja, eigentlich feiere ich hier gerade gar nicht,
das stimmt,
aber es sieht halt gut aus.
Das stimmt, aber da gibt es auch einen Schlüssel. Den gebe ich euch allen neuen, jungen DJs weiter. Ich habe meine Philosophie immer, als ich aufgelegt habe, wenn du so gut auflegst, dass die Mädels oder die Frauen,
ja, tanzen, dann, hast du gewonnen,
dann bist du durch.
Ja, klar.
Weil wenn jede Frau sich wohlfühlt im Club, allein schon wegen der Musik,
ja,
und dann feiert und tanzt, das überträgt sich immer auf die Männer. Sehr. Und dann wissen die auch, wie sie sich zu verhalten haben.
Ja.
Aber wenn die Männer jetzt die ganze Zeit in Kreise ziehen und sich umrempeln, denkt sich die Frau, okay, dann mache ich lieber Insta-Stories so lange.
Genau.
So.
Da geh ich mit dir mit. Also wenn du das Spiel gewonnen hast, dann, ja, ja, dann läuft
deswegen
der Laden.
DJs, legt immer für die Frauen auf.
Und kein DMX Party Up mehr, kein, es gibt eine ganze Verbotliste mittlerweile, weil wenn ich das so, ey. Es ist so, weißt du, diese ganze Play-Safe-Kultur, ja, weißt du, so, ich meine, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber auf dem Land, wenn du da mal eine Fatman Scoop zockst,
ja,
halb okay, be faithful, halb okay. Auch schon schwierig, aber wenn du meinst, du musst machen, dann mach halt.
Es gab ja unter den DJs immer so Kategorien, wie man einen anderen DJ eingeordnet hat. Und es gab halt eine Zeit lang, warst du halt ein All-I-Do-Is-Win-DJ.
Ja, Mann.
Und wenn du ein All-I-Do-Is-Win-DJ warst, dann warst du halt ein All-I-Do-Is-Win-DJ. Ja. Da musst du gar nicht mehr dazu sagen,
ja,
gell?
Kennst du noch so die Fraktion, du kommst um 0.20 Uhr, weißt du, als Gast-DJ, du kommst rein um 12:30, bla bla bla, und du siehst so, der Resident ist, macht noch so ein cool Warm-up, sieht, dass du da bist, so, hey, was geht? All-I-Do-Is-Win, 3 Minuten.
Natürlich.
Und du denkst, ja, okay. Und danach direkt der nächste Hit. Und dann der nächste Hit. Und du denkst, ja, ah, okay, Bro, ja, spiel ruhig alles weg, Kamu. Cool.
Du sagst genau das Richtige, das war so oft. Da ist auch wieder die Empfehlung, einfach mal als DJ oft Vorprogramm zu spielen,
mhm,
und sich halt vorzustellen, wie würde ich gerne ein Vorprogramm, ja, haben, Mann, wenn ich mal Main-DJ werde.
Ja.
Ich hatte das Glück, einen sehr guten Mentor zu haben. Ich habe so 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre durchgehend Warm-Up gespielt für Chelo.
Mhm.
Chelo von That Boy, von Sam, der für mich zu den besten DJs Deutschlands je gehört. Und ich habe einfach für ihn immer Vorprogramm gespielt, so 1,5 Jahre, 2 Jahre, und habe dann durch ihn das Gefühl gekriegt, okay, das spielt man in der Maytime,
ja,
und das spielst du davor. Es macht keinen Sinn, das davor zu spielen. Nicht wegen den Leuten, sondern wegen dem Song. Das ist doch, ja, so ein geiler Song, den willst du doch so geil platzieren. Warum, ja, verpuffst du den gerade, wenn alle gerade noch die letzten Kippen rauchen vorm, ja, Reinkommen, weißt du?
Ist so.
Da bist du doch noch gar nicht drin.
Nee, aber das, ja, du weißt ja selber, wie es dann ist. Vor allem, weißt du, wenn dann jemand wie du reinkommt, dann so, boah, das Kid so fly, bla, Bowser Two Sides und so. Und dann ist so, komm, Niggas in Paris geht, 11:55.
Geht, ja gut, den kannst du immer spielen. Aber ja, ich weiß auf, ja, jeden Fall, was du meinst. Ja, das ist ein interessantes Thema. Allgemein DJ-Kultur ist ja ein interessantes Thema, wie, mhm, sich da weiterentwickelt. Ich freue mich jetzt auch mal wieder im Club demnächst zu spielen. Hab mir da jetzt auch vorgenommen, mal wieder ein paar Dates so zu spielen,
mhm,
um das mal wieder zu fühlen. Was, ja, geht eigentlich bei der neuen Generation? Was hören die? Was wollen die? Wie spielen andere DJs? Ist ja immer so dieser Hip-Hop-Charakter unter den DJs noch.
Ja.
So ein bisschen Game-Charakter noch da ist und man sich denkt, okay, was geht bei dem? Wie gut ist der? Was kann der? Was spielt der? Das macht immer Spaß.
Das muss auch sein. Und ich feiere das auch. Also so, keine Ahnung, es gibt genug, bei denen ich sag so, Bro, pack einfach ein. Ich weiß, schön, dass du dir einen Laptop gekauft hast, so, aber lass stecken, weil du hattest eigentlich keinen Bock, weißt du, hast gedacht, das ist, boah, das ist Hype und dann bist du heiß und so wie jetzt, wo, was wir halt auch als Problem haben mit, hey, ich rap jetzt, ja, ist Corona, da kamen viele dazu, ich kaufe mir jetzt ein Mic, es ist ja also nicht mehr so schwer, dass du ein Studio suchen musst,
ja,
Bro, nimm 500 Euro in die Hand, ist zwar viel Geld, aber
Oder du bist ganz Tag auf Instagram und siehst nach jeder 20. Story die Werbung, bist du Newcomer, willst du deine Musik vermarkten, melde dich hier bei www.ichhelfenewcomern.de oder so. oder ich vermarkte deine Musik besser als andere.de.
Ja.
Ja, das ist ja das, was wir vorhin schon angeschnitten haben. Ist halt so ein Business draus geworden, weil die Leute denken, okay, damit kann ich schnell Geld machen. Mhm. Ich hole mir irgendwo einen Vorschuss, weil jeder gesigned wird. Rappe darüber und darüber, was jeder schon rappt. Ist ein bisschen schade. Ist sehr schade eigentlich für die Rap-Kultur, auf jeden Fall. Aber auch das muss man, glaube ich, einfach ertragen, sich angucken. Und die Besten werden... Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die besten Talente immer durchdringen werden durch den Markt. Aber es kommt darauf an, was der Markt als Skills bewertet. Das ist ja das Problem.
Ja.
Ist es jetzt ein Skill, weil du halt auf Instagram 3 Millionen Zuschauer hast, oder ist es ein Skill, dass du Texte selber schreibst? Ist es ein Skill, dass du sie selber komponierst und so weiter? Das sind halt alles so Faktoren, wo auch, finde ich, Markt, Management, Majors, alle, wo dazugehören, die sollten das so einen Konsens dafür haben.
Eigentlich ja, aber wenn du denkst, dass wir hier in Deutschland, was mir gar nicht so bewusst war bis vor 2-3 Jahren, dass wir sowas haben wie Gatekeeping, weißt du, dass manche Künstler wirklich geblackballt werden einfach. Grüße gehen nach München. Bullshit.
Ja.
Weißt du? So, also ja, ich will das jetzt nicht, du weißt genau, wie das Ganze gestrickt ist, aber wir reiten uns da richtig, oder ich reite mich richtig in die Scheiße, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber es gibt ja tatsächlich dieses Ding, so, ja, komm mal hoch, schreib das Ding, so, jetzt kannst du wieder abhauen.
Ja.
War schön, im besten Fall gibt es noch ein bisschen Cash und Spotify lassen wir es mal raus, aus der GEMA kommst du leider nicht raus. Also für jeden, der das so ein bisschen wissen will, wenn man richtig googelt, man findet alles raus.
Das sowieso, ist auch ein interessantes Thema. Ich meine, in Amerika ist es überhaupt keine versteckte Kultur.
Ja.
Da schreiben 20 Leute an Songs mit, die dann aber auch genannt und gehypt werden.
Genau.
Da ist es dann eher so eine Style-Frage, wie Kanye sein neues Album, wo er die Feature nicht hinschreibt.
Ja.
So, das ist dann eine Style-Frage, weil er es so machen will, einfach beim Release und besonders sein will. Aber er versteckt die Leute nicht.
Mhm.
Und bei vielen oder bei manchen deutschen Künstlern sehe ich das genauso.
Yeah.
Also die verstecken auch nicht die Leute, die mit denen schreiben. Da hat man ja ein paar große Beispiele. Nur dann würde ich halt vorsichtig sein mit Aussagen. Ich habe jetzt letztens ein Plakat gesehen, da steht, ist egal jetzt wer, aber da steht King oder in dem Fall Queen of Rap. So, das geht halt nicht, wenn du nicht selber rappst und nicht schreibst. Dann nenn dich nicht so. Würde ich jetzt einfach vom Hip-Hop-Kultur-Feeling sagen. Aber vom Marketing her kann man das natürlich dann so angreifen. Ja, also diese Songwriter- und Komponistenkultur finde ich cool, wenn es veröffentlicht wird, wenn man dazu steht und sein ganzes Team auch mitzieht und benennt und da so das Konstrukt feiert. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht verwerflich. Das ist, ich glaube, nicht nur in Amerika so. Aber dieses Umgehen mit Leuten, das ist echt, das muss man sagen, ist teilweise in der deutschen Künstlerkultur, im Hip-Hop ist das echt, also ich habe schon Sachen gesehen, wo auf großen Bühnen der Künstler seinen DJ mit Flaschen bewirft, weil irgendwas nicht geht.
Das hat Biggie auch gemacht.
Hat Biggie auch gemacht?
Ja. Kennst du das Video nicht?
Nee.
Das ist viral gegangen. Ich zeig's dir, wenn wir fertig sind.
Krass, das wusste ich nicht. Jetzt ist wieder Tupac meine Eins. Jetzt kann ich Biggie wieder abstreichen.
Oh.
Nein, der beste Rapper aller Zeiten ist immer noch Kendrick Lamar. Und nach ihm kommt Pusha T. Und über den Rest können wir uns gerne unterhalten.
Ja, da fangen wir gleich Streit an. Aber du wolltest zu Ende reden. Wer bewirft den mit Flaschen?
Nein. Ich hab's mal gesehen. Ja, aber das zeigt ja auch so ein bisschen. Also, wie ich schon meinte, also ich würde mir echt noch mehr wünschen, dass alle Künstler mit ihrem Team und mit ihren Leuten, die maßgeblich an dem ganzen Ding auch beteiligt sind, dass man mit denen besser umgeht, dass man denen mehr Respekt zeigt und auch selber eine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, du bist in dem und dem krass, wie kann ich dir helfen, was kann ich für dich machen? Weil ich meine, eine Uhr ist ja auch nicht nur ein Zahnrad, es sind halt auch sehr viele Zahnräder, die da ineinander gehen. Und wenn du eine geile Uhr trägst, dann sollst du auch beachten, sind auch viele Zahnräder drin, was die Uhr ausmacht.
Also ich muss sagen, so an sich, weißt du, so gerade diese Writing-Debatte und sowas, mich hat es mal echt eine Zeit lang gestört. Mittlerweile bin ich so, ja, mach halt. Mhm. Aber wenn die Jungs halt auch dann das kriegen, was ihnen zusteht, einfach. Es muss halt einfach fair sein.
Voll.
Genau, und das, Das ist halt das A und O. Und dann kannst du als Hörer immer noch entscheiden, entweder du bist dieser harte Hardliner, Boom Bap und ja. Oh mein Gott, eine Line ist nicht selber geschrieben, ich höre den Scheiß niemals an.
Ja.
Oder du bist halt offen dafür und sagst, hey, ich gebe mir das, weil es ist einfach geil. Weil es gibt ja mittlerweile mehr Fans, gab es ja schon immer. Der Mainstream ist ja immer, ist leichte Kost, gefällt mir, höre ich.
Ja.
So die Heads, so wir sind dann halt so eher die gewesen, so Wikipedia nochmal gecheckt, mal ein Booklet gelesen.
Ja.
Wer hat eigentlich produziert und so, wo halt auch DJ Primo war halt nie Rapper, aber Primo ist krank.
Ja,
so.
Ja, das ist immer wieder, das, auch bei auch diese ganze Drake-Welle, wenn man da beachtet, was alles Party Next Door für den geschrieben gemacht hat, auch für Rihanna teilweise. Der kriegt aber dann trotzdem, in Amerika kriegt er trotzdem seine Credits und diesen Hype zu sagen, hey, das ist eigentlich eine Maschine, wie viele Hits der eigentlich schreibt und die abgegeben hat. Aber bei dem klingen sie sogar noch besser manchmal.
Hey.
Aber dann weiß man auch, das ist ein krasser Künstler an sich. Der wird dann auch gepusht, der wird geformt, der wird unterstützt. Deswegen, ja, hoffentlich dass sich, entwickelt sich das in Deutschland auch so, dass man die Songwriter, die echt viel da reinstecken, auch selber pusht und denen eine Plattform gibt.
So, jetzt aber mal die Frage, wer hat die beste Live-Show?
Die beste Live-Show haben natürlich die Künstler, die mit mir arbeiten, das ist ja klar. aber ich glaube, das ist sehr verschieden zu sehen. Das hatten wir ja vorhin so die Aspekte. Ja. Entweder eine Live-Show ist krass, weil du das geilste Licht hast, die geilste Show-Abstimmung sozusagen und das dich als Bild sozusagen komplett fertig macht, wenn du da vorne stehst. Aber es gibt auch Leute, die brauchen nur ein Klavier oder Ed Sheeran-Style brauchen nur eine Gitarre und du bist trotzdem 90 Minuten komplett geflasht einfach nur.
Mhm.
Deswegen, die beste Show ist die, für meiner Ansicht nach ist die beste Show diejenige, die den besten Live-Moment kreiert. Also wenn ich als Fan eine Show mir angeschaut habe und das Gefühl hatte, das ist jetzt nur hier in dieser Stadt so passiert, der hat es hier nur oder sie hat es hier nur so performt oder ich habe den Song so noch nie gehört oder. Diese Live-Momente zu kreieren ist für mich im Showbusiness das höchste Gut.
Ja.
Weil jeder, vielleicht nicht jeder Endkonsument checkt es so, aber wenn du als Künstler auf Tour bist, spielst du 20 Städte in 2 Wochen.
Mhm.
Wenn ich dann das Gefühl jeder Stadt gebe, dass ich das gerade runterratter und einfach nur 1:1 in jeder Stadt so spiele, dann wird es auch der Konsument oder der Zuschauer irgendwann merken, glaube ich.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, echt das, was Künstler ausmacht, aus jedem Abend, aus jeder Show nochmal ein extra Moment zu erschaffen. Und das ist für mich dann letztlich die beste Show. Abgesehen von allen Faktoren, live krass zu sein, alles perfekt in Anführungszeichen rappen zu können, musikalisch am Start zu sein, auch mal mit einer Band zu spielen und nicht nur mit DJ und so weiter. Das sind dann so alles so handwerkliche Faktoren, sag ich mal, die du erfüllen solltest. Und dann halt noch diese Live-Momente ist, glaube ich, so das Nonplusultra.
Ja, das ist so der Juice bei der ganzen Sache.
Ja.
Wie geht's für dich jetzt weiter? Was machen wir? Machen wir ein krasses Konzert. Nee, wann geht's eigentlich so wieder los?
Also los geht's, glaube ich, nächstes Jahr in Richtung Konzerte, Touren und Festivals, wie man ja so planen kann jetzt gerade den Umständen entsprechend. Als DJ, denke ich, geht's jetzt so Richtung Dezember, glaube ich, wieder richtig los, wenn die Clubs angelaufen sind, wenn die damit handeln können, was geht mit 2G, was geht nicht mit 2G, was ist gefragt und so weiter. Mhm. Deswegen geht's so als DJ für mich ab Dezember, glaube ich, so wieder richtig los mit Gigs und so weiter. Und Live-Show-mäßig denke ich, dass nächstes Jahr dann im Frühjahr oder Richtung Sommer, Herbst dann wieder Lori geht auf Tour, Paul wird auf Tour gehen. Ein paar versteckte Rapper, die ich jetzt nicht nennen darf, gehen bestimmt auch auf Tour mit Überraschungsprojekten. Deswegen wird es schon fett. Aber an sich, dann, ich habe jetzt noch ein Projekt mit Loredana in der Schweiz. Sie wird ein geiles Projekt dort spielen. Was ich vorhersagen kann, so ein bisschen, ist, war noch nie so zu sehen.
Mhm.
Als Rap-Künstlerin hat es noch nie jemand so gebracht. In dem Style wird man auch von ihr nicht erwarten.
Okay.
Sehr musikalisch, sehr, wird auf jeden Fall sehr krass.
Und dann mit Big Band.
Noch biggere Band als eine Big Band.
Okay. Ansagen.
Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.